weiß nicht, wer von Ihnen letzte Woche die DR Spektrum gelesen hat. Die DR Spektrum, das ist so das wöchentliche Magazin der Frommen in Deutschland. Das kommt einmal in der Woche raus. Und diese Woche war Titelseite, ganz große Schlagzeile. Was erwarten Promis von einer Predigt? Was erwarten Promis von einer Predigt? Und im Innenteil war dann so ein vielseitiges Inlay. Und da standen dann alle möglichen Prominenten. Wir haben viel Tolles gesagt, was sie von Predigten erwarten. Unter anderem auch der ehemalige Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Bischof Lehmann. Und er hat mehrere Punkte aufgeführt. Und einer hieß, also ganz wichtig für eine Predigt sei eine klare Gliederung. Na, da habe ich mich gefreut, da habe ich gedacht, Mensch, da fühle ich mich ja angesprochen, wenn es eins nicht fehlt, immer die Gliederung, die Punkte und so auch heute Morgen nicht. Klare Gliederung, die wir in dieser Predigt haben. Ich habe vier Punkte heute Morgen mitgebracht, an denen ich Ihnen dieses Wort erklären möchte und auslegen möchte. Der erste Punkt, du bist trostbedürftig. Der zweite Punkt, du hast Trost von Gott, dem Vater, durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Der dritte Punkt, du sollst diesen dreieinigen Gott dafür loben, dass er dein Trost ist. Und der vierte Punkt, du sollst den Trost Gottes weitergeben. Erster Punkt, du bist trostbedürftig. Alle Menschen sind trostbedürftig. Trost ist etwas, das brauchen wir wie viele Dinge im Leben. Also wir Menschen müssen Wasser haben, wir müssen trinken. Wir Menschen müssen schlafen. Wir Menschen brauchen Liebe. Wenn wir die Dinge nicht haben, dann wissen wir, dann nimmt unser Leib, unsere Seele Schaden. Was wir alle auch miteinander brauchen, ist Trost. Immer wieder. Wir brauchen Trost, wir sind trostbedürftig. Auch und gerade die Topstars, die ganz stark. So zwei Topstars haben wir hier, Paulus und Timotheus. Die beiden schreiben zusammen den Korintherbrief. Timotheus fällt immer so ein bisschen raus. Er schreibt einige Briefe mit mir sein. Und Apostel Paulus schreibt nicht fairerweise, muss man immer sagen, Paulus und Timotheus schreiben an die Gemeinde. Das sind zwei ganz starke Männer im Glauben gewesen. Da brauchen wir nicht weiter darüber zu reden. Halt ganz besondere Menschen kann man in der Bibel nachlesen. Und trotzdem sind die trostbedürftig gewesen. Lesen wir hier. Der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Paulus und Timotheus haben Trübsal gehabt. Das ist ein Wort, das kommt in der Bibel immer wieder vor. Wir verwenden das gar nicht mehr so häufig. Trübsal. Und auch wenn man mal hingeht und guckt, was da im Griechischen steht, wird einem deutlich, was damit gemeint ist. Da heißt im Griechischen immer Klipsis. Und Klipsis heißt eigentlich so viel wie Beengung, Bedrängnis. Etwas, was dem Menschen in negativer Weise deutlich macht, dass er nicht der Herr seines Lebens ist. Das ist Klipsis, das ist Trübsal. Dass wir merken, hier ist etwas so stark, das bedrängt uns und wir können es nicht ändern. Und wenn man das erlebt, solche Beengung, solche Trübsal, dann entsteht bei dem Menschen ein niedergeschlagener, emotionaler Zustand, der von negativen Gedanken begleitet ist und aus dem man alleine nicht rauskommt. Das ist Trübsal. So wirkt die sich aus. Allerdings hat die Trübsal diese Beengung ganz unterschiedliche Gesichter. Und nicht alles, was für den einen Trübsal ist, ist das auch für den anderen. Für den einen ist Trübsal der Tod eines lieben Menschen. Anderen die Arbeitslosigkeit, das Scheitern der Ehe, eine lebensbedrohliche Erkrankung, die Ehelosigkeit, das Scheitern an Anforderungen. Also ich könnte hier weitermachen. Beengung ist ganz unterschiedlich. Trübsal hat ganz unterschiedliche Gesichter. Fakt ist nur, dass jeder immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten seines Lebens von Trübsalen, von solchen Beengungen betroffen ist. Und auch du hast in deinem Leben schon Trübsale gehabt. Und so der Erde noch einige Zeit geben und hier auf seiner Erde wirst du noch Trübsal erleben. Und vielleicht bist du auch momentan in so einem Trübsal drin. Und glaub mir, gerade auch die Starken kommen immer wieder in Trübsale, in Beengungen. Also einer der häufigsten Sätze, den man in der Seelsorge hört, ist der: Das hätte ich nie gedacht, Herr Pastor, dass mir das mal passiert. Dass meine Ehe scheitert. Dass ich mal arbeitslos werde. Dass ich mal eine Glaubenskrise kriege. über Jahre ganz stark und ganz geschlossen eben meinen, ich doch und die anderen nicht. Und dann haut es ganz tief rein. Immer wieder, jeder von uns, egal wie stark er ist, ist immer wieder von Trübsalen betroffen. Auch die Stärksten. Und wir alle, auch die Gemeinde, muss immer wieder in Trübsal hinein, in Beengungen. Es wird der Gemeinde gesagt, dass am Ende der Zeit sogar eine ganz große Trübsal kommt, bevor, wie wir das eben in Thessalonicher gehört haben, der Lesung, der Herr Jesus wiederkommt. Da kommt die große Trübsal in der Endzeit. In den ganz schweren Zeiten kommen. Für die Gemeinde ganz besonders, aber auch für den Einzelnen. Nicht nur das, was dann in der Endzeit geschehen wird, sondern auch in unserem Leben, das müssen wir wissen, es kommen immer wieder Trübsal. Und wir sind trostbedürftig. Wir waren es und wir werden es immer wieder sein. Das gilt es als erstes festzuhalten. Wir sind trostbedürftig. Du bist trostbedürftig. Jetzt kommt die wunderbare Botschaft für uns trostbedürftige Menschen. Es ist Trost vorhanden. Du hast Trost von Gott, dem Vater, durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Jetzt denken, meine Güte, warum muss denn der Latze diesen zweiten Punkt so ganz komisch, trinitarisch da formulieren? Ist hier irgendwie richtig, aber der Predigtext gibt das doch eigentlich gar nicht her. Da ist zwar die ganze Zeit von Trost die Rede, aber nur von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heiliger Geist steht doch da gar nicht drin. Ich hatte wieder so reingemogelt, um uns zu erklären, dass es eine Trinität gibt. Nein, 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 man muss das genauso trinitarisch sehen, weil, jetzt passt gut auf, ich muss wieder mal das Griechische zitieren, weil das griechische Wort für trösten, das heißt parakaleo. Und das Partizip davon, von parakaleo, also tröstet, der Tröster, heißt paraklet. Wisst ihr, wer der Paraklet ist? Das ist der Heilige Geist. Johannes 14, Vers 26, sagt Jesus Christus. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird in der Bibel der Tröster genannt. Wenn der Paraklet ist, dann heißt überall, wo es hier Trösten heißt, man sieht, Wirken des Heiligen Geistes. Wisst ihr? Weil das so ist. Weil der Heilige Geist der Tröster ist, ist auch das ganze Evangelium im Kern nichts anderes als Trostbotschaft. Trost ist kein Nebenkriegsschauplatz, so wie die Frage, wie muss man die Kirche gestalten, sondern das ist zentraler Inhalt des Evangeliums. Das ganze Christentum, das ganze Evangelium ist eine Trostbotschaft. Gott sagt es immer wieder, schon im Alten Testament, immer und immer wieder, dass er der Tröster ist. Hier heißt es übrigens, der Gott allen Trostes, also er setzt sich damit gleich. Und das haben die, die uns nicht leiden konnten, die Christen, die Religionskritiker schon viel früher erkannt. Hegel, der Philosoph, der das gesagt hat, das Christentum ist nichts anderes als eine Trostreligion. Karl Marx, der große Religionskritiker, hat gesagt, ja, die vertrösten die Menschen ja in die Ewigkeit. Hat er recht mit, natürlich. Das ist unser Trost, dass wir eines Tages ins himmlische Jerusalem gehen. Der hat vollkommen recht, der hat die Grundstrukturen erkannt. Sagen wir mal, wenn Marx heute leben würde, würde auch die evangelische Kirche in Deutschland gucken, der wüsste gar nichts mehr zu kritisieren, halt nicht. Der würde sich da richtig wohlfühlen und da würde er sagen, ist doch kein Trost mehr, kein Vertrösten. Das ist ja das Dilemma von uns. Nein, Kirche, Gemeinde, Christen müssen immer wieder vom Trost getragen werden und müssen Trost weitergeben. Weil der Gott, mit dem sie es zu tun haben, der Gott allen Trostes ist und der Heilige Geist, der uns zu Christen gemacht hat, er ist der Tröster. Und das ist der Trost, den du hast. Da werden jetzt einige sagen, hat er wieder schön theoretisch, theologisch erklärt, aber wie wird denn das praktisch in meinem Leben? Wie kriege ich den Trost her? Jetzt sitze ich heute Morgen hier in St. Martini und da redet über meinen Kopf hinweg. Ich will es wissen. Mir geht es so schlecht, weil ich arbeitslos bin, weil meine Frau mich verlassen hat, weil ich krank bin, weil meine Frau nicht mehr lebt und, und. Wie kriege ich den denn praktisch, diesen Trost? Soll man nicht so abstrakt reden, sondern mal praktisch werden. Wie kriegt man Trost? Will ich gerne erklären. Drei Schritte. Würde das sagen, kennen wir auch alle schon, aber ich werde es deutlich machen. Das erste ist, im Wort Gottes lesen. Das zweite ist, zu Gott beten und Trost bitten. Und das dritte ist, die Sünde bekennen. Ich will es ein Beispiel deutlich machen. Wenn ihr von hat auf einmal ganz viel Geld. Geld auf dem Sparbuch. Aber um das Geld zu kriegen, müsste natürlich in die Sparkammer eines Bankes gehen und müsste das Sparbuch vorlegen und müsste das abheben. Ihr könnt natürlich noch in die Schalter einstellen und rumwinken, nicht da winken die Schönen nicht zurück, nicht? Aber passiert nichts, kriegt ihr kein Geld. Ihr könnt auch nicht nachts um 12 Uhr kommen, erst um 2. Ihr müsst zur richtigen Zeit kommen und das Richtige machen. Und so ist es auch mit dem Trost. Den hat Gott uns geschenkt. Überall, ich will so ein Sparbuch. Aber wir müssen gewisse Dinge machen. Das Erste ist, wir müssen im Wort Gottes lesen. Das heißt, wie? Um ans Geld zu kommen, da brauche ich mein Sparbuch. Wenn ich rübergehe zur Landesbank und sage, ja, schick mir mal Geld, dann sagen die, ja, das ist übrigens auch ein Sparbuch mit. Ohne Sparbuch gibt es kein Geld da drüben. Das ist so auch bei Gott. Den Trost kriegen wir nur durch sein Wort. Ich belege euch das mit zwei Stellen, nur dass ihr nicht denkt, ich lege mir das wieder aus. Psalm 119, Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Oder Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben worden ist, also die Bibel, das ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also, als erstes kommen die Schrift, da muss man von lesen. Wenn du Trost brauchst, bitte, dann in der nächsten Woche. Ich gebe dir mal ganz konkret mit Psalm 121, Psalm 23, Römer 8, die drei Kapitel. Zieh dir die einfach mal in der nächsten Woche richtig rein. Lesen. Wie so eine Medizin. Als erstes im Wort Gottes lesen. Das zweite ist, Gott im Gebet bitten und anflehen, Herr, schenk mir Trost. Gib mir deinen Heiligen Geist, der Tröster ist. Also wenn ich das jetzt wieder auf das Beispiel übertrage, mit der Bank, mit der Landesbank, also mit dem Sparbuch hingehen und wie gesagt, nicht nur drinstehen mit Winken, sondern zum Kassierer gehen und sagen, ich brauche mal 10.000 Euro in den und den Schein. Die gibt er dann auch. Und so ist es auch bei Gott. Wir müssen ihn bitten darum, dass er uns was gibt. Und dann füllt er uns durch den Heiligen Geist. Paulus schreibt 2. Korinther 7, Vers 4, einige Kapitel weiter. Ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Dem geht es richtig Mist in dem Moment, wo er diesen Korintherbrief schreibt. Ist vermutlich wieder gefangen genommen, wir wissen nicht ganz genau. Wird gequält, wird gefoltert und sagt, ich habe so einen Trost, überschwängliche Freude. Also wenn man im Gefängnis gefoltert wird, kriegt man normalerweise furchtbare Schmerzen, Ängste und alles. Aber keine Freude. Es sei denn, der Heilige Geist ist einem in einem, weil die Frucht des Geistes die Freude ist. Und das erlebt er genau hier. Denn immer wieder um die Freude gebeten im Heiligen Geist, den kriegt er auch. Selbst in der schweren Situation. Und das sollt ihr auch tun, wenn ihr Trost braucht. Nicht nur Wort lesen, sondern inständig mit dem Herrn. Nur erfüll mich damit. Mach mich voll wie so ein Wasserglas, wenn ich Durst habe, dass das richtig was ist, damit ich das verzehren kann. Und dann drittes, was ihr machen müsst. Ihr müsst Sünde bekennen. Wir sagen immer wieder Leute dann, ja, ich lese ja der Schrift nicht und ich bete ja auch. Aber es passiert nichts, dann ist es fast immer das. Ich bekenne ihre Sünde nicht. Da bin ich immer bei dem Beispiel mit dem Sparkassenbuch. Also, wenn ihr zur Öffnungszeit hingeht, habt ihr Sparbuch dabei, wollt abheben, aber macht Folgendes. Nehmt so eine schwarze Skimaske mit, die rollt ihr runter, habt einen großkalibrigen Revolver in der Hand und in der anderen Hand noch ein Schild, wo drauf steht, Überfall, und geht dann rein. Da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr nichts abheben könnt, weil dann drücken die sofort auf alle Knöpfe und da passiert dann gar nichts mehr. Genauso ist das mit der Schuld bei Gott. Wenn ich an meiner Sünde festhalte und meine, dieser Gott, der kann dann irgendwas in mir tun, dann muss ich mich wundern, wenn nichts passiert. Das ist wie mit so einem Wasserglas, das habe ich euch schon mal erklärt. Damit das Wasser hier drin bleibt, dürfen hier unten keine Löcher drin sein. Wenn ich mal sage, das ist der Heilige Geist, das Wasser, was ich brauche zum Trinken, das lebendige Wasser, von dem Jesus spricht, und diese Löcher drin, ich bin sinnhaftig, da kann Gott so viel reinschließen, wie er will. Das läuft alles wieder raus. Und deshalb ist das wichtig, wenn ihr Trost braucht, damit der Heilige Geist, der ja der Tröster ist, in euch bleibt, dass ihr auch die Sünde bekennt, dass ihr klarer Tisch bei Jesus macht. Ich kann nichts, ich bin nichts, ein Gotterklärer von Jesus Christus. Wenn ihr ganz tief seid und das erklärt habt vom Kreuz, dann wird er seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist Johannes 1, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns, die Wahrheit ist Gott. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und jetzt kommt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und reinigt uns von der Ungerechtigkeit und schenkt uns seinen Trost. Also, wenn du den Trost haben heißt Bibel lesen, Gott bitten und Sünde bekennen. Und du hast uns. Du hast dieses Sparbuch, um in diesem Bild zu bleiben. Du musst es nur nutzen. Der dritte Punkt. Du sollst diesen dreieinigen Gott dafür loben, dass er dein Trost ist. Das ist genau das, was der Apostel Paulus und der Apostel Timotheus hier tun. Die loben Gott. Da steht es ja im ersten Vers, also im Vers 3. Gelobt sei Gott. Und dann zählen die auf, warum sie loben, weil er nämlich der Gott des Trostes. Sie loben ihn, geben ihm die Ehre dafür, dass er ein Gott des Trostes ist. Und wenn man die Briefe des Apostel Paulus und des Timotheus liest, dann kommt eins immer wieder vor, das Lob Gottes. Theologen nennen das die Doxologie, also immer wieder Gott die Ehre geben. Und wenn wir lesen in der Bibel, nicht nur in den Paulusbriefen, im Alten Testament, in den Psalmen, immer Lob Gott, alle Ehre diesem Herrn, auch in unserer Gottesdienstliturgie nicht. Ehre sei Gott in der Höhe, das singen wir nicht, weil das ein schönes Lied ist, weil die Melodie so gut klingt, nein, weil der Inhalt passt, Gott loben. Wenn er es verstanden hat, dass er in Jesus Christus durch den Heiligen Geist den Gott allen Trostes hat, das wird nicht verstanden und den Trost in den Trübsalen seines Lebens erfahren hat, der kann gar nicht mehr anders, als Gott zu loben und zu preisen. Übrigens ist das auch so ein Zeichen, ganz wichtiges Zeichen, dass ich in meiner Frömmigkeit wirklich langsam erwachsen werde, dass ich weitergekommen bin. Es gibt für Menschen nur äußere Zeichen, woran man erkennen kann, dass jemand in einem Gebiet, einem Fach weit gekommen ist. Also zum Beispiel, wenn ich Schauspieler bin. Also wenn mir irgendwann in Los Angeles der Oscar überreicht wird, wie jetzt letzte Woche Christoph Waltz, dann brauche ich nicht mehr zu zweifeln, dann brauche ich niemanden anderen mehr zu erklären, dass ich schauspielerisch was drauf habe. Dann bin ich einer der besten Schauspieler. Oder als Politiker, wenn ich als Politiker wissen will, ob ich richtig bin oder nicht richtig bin, dann ist nicht wichtig, dass ich in irgendeinem Land da sitze oder sonst irgendwas. Es gibt ein anderes Zeichen für Politiker. Da ist es wichtig, dass ich Personenschutz kriege. In dem Moment, wo ich Personenschutz kriege und Tag und Nacht die Jungs mit den dicken Kanonen um mich rumlaufen, dann weiß ich, dass ich ein richtiges Amt inhabe. Bis das nicht geschehen ist, ist das alles nicht so entscheidend. Deshalb ist auch unser Bürgermeister jemand, der auch oder mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren kann, halt nicht so wichtig ist, der Bremer Bürgermeister, nicht als Politiker. Wir können das weitermachen, nicht den Fußballer, der in die Nationalmannschaft berufen wird, der weiß auch, jetzt hat er das gepackt, der muss niemandem mehr was erklären. Und ein Arzt, der den Medizin-Nobelpreis bekommen hat, nicht, der ist auch frei von allen Zweifeln, dass der wirklich in seinem Fach was kann. So ein äußeres Zeichen gibt es für die Christen auch. Du bist dann ganz weit im Glauben gekommen, wenn du Gott lobst, wenn du ihn anpreist dafür, dass er dein Trost, deine Hilfe, dein Segen ist, dann bist du ganz weit gewachsen in deiner Frömmigkeit. Frömmigkeit, übrigens auch das Wort Frömmigkeit, weil es im Griechischen heißt, gute, rechte Gottesverehrung. Die richtige Gottesverehrung hat mit dem Lob Gottes zu tun. Man merkt, dass wenn Menschen neu zum Glauben kommen, die verstehen, oh, da gibt es eine Macht, die kann mich direkt anzapfen. Und die bitten, was das Zeug sei, und erleben dann auch ganz viel, das darf und dürfen wir tun. Aber wenn jemand länger im Glauben geht, dann wird das Bitten im Gebet immer weniger. Wenn einer erkennt, was der Herr für einen getan hat, dann wird das Lob Gottes immer größer, immer stärker, das nimmt immer mehr Raum ein. Das Bitten wird immer weniger, das dürfen wir machen, nicht, dass ihr denkt, der Latzel verbietet uns das, wir dürfen es nicht. Wir dürfen bitten für euch, auch für euren Nächsten, gar kein Thema. Aber was ganz wichtig ist, Gott zu loben und zu preisen, und zwar nicht als etwas, oh, hat der Latzel gesagt, ich mache jeden Morgen 10 Minuten stille Zeit, bisher habe ich immer ziemlich viel gebetet, vielleicht muss ich jetzt mal die Hälfte bitten, mache ich jetzt, ich stelle mir die Stoppuhr und dann wird er. Nein, das muss aus uns selber herauskommen, nicht? Das habe ich erfahren. Die tiefe Dankbarkeit, wenn ich erlebt habe, dass der Herr mich tröstet, dass mir Perspektive gibt, dann geht das automatisch halt. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich sehr weit gekommen bin. Übrigens, das ist ja keine neue Botschaft dieser Gemeinde. Wenn ich mal oben sehen, Joachim Neander, unser bekanntester Pastor, was hat er verdient, was hat diese Kirche hervorgebracht? Lobe den Herrn, den mächtigen König. Mir geht es auch darum, um all die Trosterfahrungen, die er gemacht hat, singen wir nachher noch dieses Lied nicht. Es ist wunderbar, dass diese Kirche diese Botschaft gegeben hat, die Botschaft vom Psalm 103. Das ist ganz wichtig, Gott zu loben für das, was er getan hat, macht. Aber nicht als etwas, was er machen muss, sondern das bricht aus einem anders. Und man kann einfach nicht schweigen, von diesem Gott zu reden und ihn zu loben und zu preisen. Tun wir übrigens auch in der Liturgie, wenn wir singen Halleluja nicht. Lob den Herrn, das ist ja dieses hebräische Wort, tun wir immer wieder. Lob Satzes. Du sollst diesen Trost Jesu weitergeben. Da ist es in unserem Predigtext hier. Wir sind getröstet in all unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Das ist der Auftrag des Paulus und Timotheus, dass sie Tröster sein sollen. Und die trösten die Gemeinde, trösten sich untereinander. Und das ist der Auftrag eines jeden Christenmenschen, andere, die in Trübsal sind, zu trösten. Kann ja sein, dass du momentan in so einer Situation bist, wo du sagst, mir geht es wirklich gut. Ja, ich habe schon Trübsal erlebt, sogar Einengung, aber mir geht es eigentlich momentan gut. Dann mach die Augen ein bisschen weiter auf. Guck mal nach rechts und nach links. In der Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, da gibt es Menschen, die trostbedürftig sind. Diesen Trost sollen, dürfen, können wir weitergeben. Und das ist nicht der falsche Trost, den die Welt hat. Ich bin 8 Jahre lang Notfallseelsorger gewesen, Fachberater, Seelsorger bei der Feuerwehr, Bums ging die A45 durch, wie ich sie genannt, mit all den Unfällen, mit all den Dingen. Haben sie viele Dinge, viele Aushalte, viele Unfallsituationen reingekommen, wo Menschen betroffen waren. Und hat man leider viel, viel Elend miterlebt. Nicht nur das Elend, wo Menschen gerade gestorben sind, die den Vater verloren haben, die Kinder verloren haben, sondern auch die Hilflosigkeit der Welt zu trösten. Die gehen dann hin, nehmen einen in den Arm. Wird ja alles wieder gut, wo gerade der Sohn gestorben ist. Da wird für die Mutter bis ans Lebensende nichts mehr richtig gut. Wir sind ja für dich da. Das ist schön und nett, aber das ist so hilflos. Da ist nichts, was wirklich helfen kann. Was hilft das denn, wenn eben der Vater gestorben ist und 3 kleine Kinder da sitzen nicht? Wir können da sein, wir will, den kann niemand für die Kinder ersetzen. Niemand außer Jesus. Das ist der Trost, der alleine helfen kann. Das ist der Trost, den wir weitergeben können. Nicht so billige Worthülsen, die gut gemeint sind, die vielleicht auch mit guter Absicht verbunden sind, aber die niemals tragen können. Es gibt nur einen Trost, der tragen kann. Jesus Christus. Und glaubt mir, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr momentan vielleicht keinen Trost braucht, hier in Bremen und im Umland gibt es so unendlich viel ungetröstete Menschen, die auf diesen Trost Jesu Christi waren. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt hat, hat uns ewigen Trost gegeben. Diesen ewigen Trost, den dürfen, den sollen ja vom Missionsbefehl ausgesprochen, den müssen wir der Welt geben. Und wir können auch gar nicht anders, wenn wir den selber erfahren haben, als den weiterzugeben. Das ist der Trost, der bleibt. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt von meiner Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter hat eine beste Freundin und von dieser Freundin ist die einzige Tochter gestorben. Und ganz furchtbar, die Freundin, die gestorben ist, kein Glauben, kein gar nichts, engagiert in der linken Partei und so eine ganz humanistische Frau, aber da bleibt auf einmal nichts mehr. Ich habe mit meiner Schwiegermutter lange darüber telefoniert und hat sie zu mir gesagt, ja, das ist der Trost, den ihr habt, dass ihr noch an etwas glauben könnt. Wenn ich Jesus nicht habe, das ist es genau. Er hat nichts mehr. Spätestens beim Tod hört dann alles auf und bricht alles zusammen. Aber wir haben etwas, was größer ist als der Tod. Als jede Niederlage in diesem Leben, als jede Enttäuschung, als jede Verletzung. Jesus Christus. Dieser Jesus Christus ist dein Trost, ist der Trost, den du weitergeben darfst und sonst. Ich habe diese Predigt begonnen mit diesem Zitat aus Idea Spectrum, wo da stand, was erwarten die Promis von einer Predigt, hat der Bischof Lehmann zitiert, der gesagt hat, er erwartet eine klare Gliederung. Nicht nur Bischof Lehmann hat da drin geschrieben, viele andere, unter anderem ein Prediger und Pfarrer, den ich sehr schätze, Dr. Geckler von der Liebenzeller Mission. Und er hat gesagt, was für ihn wichtig ist an der Predigt, er hat gesagt, wichtig ist, dass den Zuhörer ein Wort von Gott erreicht, das in der Lage ist, seine Lage zu verändern, weil es Gottes Wort ist. Dass den Zuhörer ein Wort von Gott erreicht, das in der Lage ist, seine Lage zu verändern, weil des lieben Gottes Wortes. Und das erwarte und erhoffe und erbete ich auch von dieser Predigt für dich, für deine Lage, dass dieses Wort Gottes dich erreicht und dich verändert. So lese ich uns noch einmal den Predigttext 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.